Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Es sind englische Wochen. Es ist Wiesenzeit und die Erfolgsfans, sie sind wieder da, wo sie hingehören, auf dem Sofa, auf der Couch, nicht mehr in der Südkurve, wo sie fast zusammengebrochen sind. Es ist schön und ich begrüße wieder Nico Emig an meiner Seite. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und wir nehmen die Folge Nummer 49, ja bald sind wir 50, am 24. September 2013 auf. Im Hintergrund spielt 1860 München gegen Borussia Dortmund, Pest und Cholera, könnte jetzt manch einer sagen, gegeneinander, aber wir schauen ab und zu mal drauf. Vielleicht gibt es eine Sensation. Nico, ich laber schon wieder viel zu lang. Servus.
Ich bin auch noch da. Grüß Gott.
Geil. Was würdest du dir wünschen? Ein Sieg von Dortmund oder ein Sieg von 1860?
Das ist mir fast egal.
Das ist dir egal?
Ja, das ist mir tatsächlich egal.
Ich will auf jeden Fall, dass 60 gewinnt. Ich will ein Derby. I wanna crush and destroy them.
Ey, ja, du bist da einfach noch so Romantiker. Mir ist das einfach egal.
Die Leute, die uns übrigens gerade live bei YouTube sehen, die sehen auch, dass ich dem Kommerz komplett verfallen bin, unsere bayerischen Werte mit Füßen trete und hier ein Wiesenherz mit Mir, Samir und FC Bayern Logo drauf umhabe. Und falls mich der Hunger überkommt, kann ich es einfach live in diese Sendung essen.
Kannst es knuspern.
Bevor wir zum Programm kommen, Nico, das ganze Stadion würde jetzt singen, auf die Knie, nämlich vor dir. Nico, du hast unsere Homepage neu gemacht und es ist sowas von geil. Ich würde am liebsten auf dem Bildschirm
lanieren. Lass es, sag's bitte nie. Ich habe befürchtet, dass sowas kommt. Ja, aber wurde mal Zeit.
Erzähl bitte.
Das, viel zu erzählen gibt's nicht. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, könnte man eigentlich neu machen und dann haben wir es neu gemacht.
Da ist eine mega Arbeit dahinter, du sagst viel zu erzählen, gibt's nicht, es ist einfach alles total neu, absolut state of the art, wahnsinnig schnell, wir firmieren jetzt komplett unter der Domain erfolgsfans.com,
genau,
nicht
alte,
vorher, dass wir
alte Kamellen abgestreift.
Genau, wir haben die Episoden schöner dargestellt, unser Shop ist jetzt integriert, Nico arbeitet Tag und Nacht, bricht völlig zusammen und sagt, hier viel zu erzählen gibt's nicht. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist, das war mir ja wichtig, wir sind jetzt auch mobil perfekt darstellbar, weil wir haben ein responsive Layout, meine Damen und Herren. Jawohl.
So ist es.
Und ich habe es ja da ganz stolz überall verkündet, was du Geiles gemacht hast. Und am schönsten fand ich eigentlich den Kommentar hier von Ramsey. Schickes Ding, hätte ich Nico gar nicht zugetraut.
Ja, das ist nicht zu fassen, oder? Der hat keine Ahnung, was er mir alles noch zutrauen kann. Naja.
Aber love him.
Aber den Shop finde ich geil, dass der jetzt so innen drin ist, das gefällt mir gut. Das habe ich tatsächlich gut gemacht.
Ja, das ist wirklich geil. Mit API alles integriert, das ist Wahnsinn.
Oh,
jetzt ist es spannend hier, gerade bei Dortmund geht gerade der Bänderjunge vom Feld, quasi das Kind von 1860 München.
Ja, und Jonas Hoffmann kommt.
Wow, und Dortmund hat eine Ecke. Oh Gott, wie schlecht. Oh mein Borussia, oh mein Gott, hey. Ja, peinlich. Egal. Okay, ich mache das auch mal aus, sonst werde ich hier total abgelenkt von dem ganzen Spaß. Nächste Folge, liebe Leute, werden wir 50. Wir haben die 50 Folgen dann vollgemacht. Und natürlich denken wir uns da auch wie immer einige Überraschungen aus. Und wenn auch ihr irgendwie zur Folge beisteuern wollt, dann schickt uns irgendwas. Schickt uns Bilder von euch, schickt uns Texte, Gedichte, schickt uns Nacktfotos, schickt uns Audios, was weiß ich. Gratuliert uns zur 50. Folge. Tragt irgendwas bei, wir würden uns freuen. Schickt uns das Ganze entweder per Facebook, twittert uns den Stuff oder schickt es per E-Mail an podcast@erfolgsfans.com. Und ja, vielleicht ist ja irgendwas dabei, würde uns sehr freuen.
Vielleicht ist auch was dabei, was wir mit einer Prämie belohnen.
Oh, mit einer Prämie. Ja. Ja, Nico, willst du vielleicht teasen, dass wir in der nächsten Folge was unglaublich Geiles zu verlosen haben, mein Freund?
Ja, was heißt verlosen? Wir prämieren die beste Einsendung, würde ich sagen.
Oh, willst du es jetzt schon so sagen?
Ja,
das ist eine gute Idee, es ist spontan.
Ja, ist spontan, so als hätten wir, genau,
wüssten wir. Was wir für euch haben, wir scheuen uns ja hier keine Kosten und Mühen. Wir haben die FC Bayern DVD, Mir San Champions, also das komplette Finale, die Dokumentation, alles. Für euch haben wir 3 Exemplare aufgestellt. Nico musste 3 Monate dafür arbeiten, ist von seinem eigenen Geld bezahlen und kann sich und seiner Familie jetzt nichts mehr zu essen geben, aber er denkt an euch.
Ja,
das
so
gefällt
ist
mir.
So ist es, dann
genau.
Habe ich eine DVD gekauft.
Wir machen es einfach so, wie der Nico sagt.
Ja.
Die geilsten Einsendungen, tobt euch aus, seid kreativ, die werden belohnt mit einer tollen DVD.
Ich bin ja mal gespannt, ob da überhaupt was kommt.
du, weißt du was, wenn gar nichts kommt, dann verkaufe ich eine DVD wieder, eine behältst du und eine behalte ich.
Das ist eine gute Idee. Haben wir so viele?
3 Stück.
Jawohl! Wie cool.
Yeah.
Kriegt dann einer alle 3?
Nein. Wie einer alle 3? Nein.
Das machen die doch bei Stefan Raab auch immer so. Da kriegt einer 8 Autos. Nein, es kriegen natürlich jeder, der etwas Schönes beisteuert, DVDs, solange der Vorrat reicht.
Oh, hier, Tante von Ellen hat gerade getwittert, Nacktfotos. Ja, nee, ist klar, Jungs. Tante von Ellen, also ein Mädchen. Yeah. Aber wir nehmen alles, Leute.
Wir nehmen alles.
Ja, aber lass uns erstmal weitermachen und zum Thema kommen, nämlich zum Thema glorreicher FC Bayern. Letzte Folge war ja unser Südkurven-Special, da haben wir ganz viele tolle Reaktionen von euch bekommen, das hat euch anscheinend gefallen und deshalb werden wir auch in diese Richtung weiter ermitteln. Eine Anfrage, die es wiederholt gab, ist, ja, lasst auch bitte mal den Verein zu Wort kommen. Mhm. Wir haben das versucht, es wird auch passieren, aber es dauert ein bisschen, weil wir anscheinend ja uns rumgesprochen haben, stellt sich raus, die kennen uns beim FC Bayern und die Presse hat erstmal eine Interviewanfrage von uns abgelehnt. Wir wollten den Herrn Salewski und andere Leute beim FC Bayern interviewen zum Thema, aber wir melden uns jetzt in ein paar Tagen nochmal und dann soll es wohl dazu kommen, dass wir die Möglichkeit haben, eine offizielle Person vom FC Bayern zu diesem Thema zu interviewen.
Da bin ich mal gespannt.
Aber ich finde es geil, dass der FC Bayern uns kennt schon, gell?
Ja.
Grüße geht raus an
Grüße
die
an
Damen
Uli.
Und Herren. Grüße an Uli. Ja. Grüße an Uli und Kalle hier, gell? Brust raus, auch wenn der Hals dreckig ist, gell? Genau, also das hat viel Spaß gemacht. Das war einfach mal was Besonderes. Wir wurden dann sogar im Südkurvenblatt, dem Newsletter von der Schickeria, verlinkt und. Ganz tolle Sache, hat uns sehr gefreut und war sehr viel Arbeit, muss man auch dazu sagen. Wir machen das ja alles hier aus Jux und Tollerei. Nein, es ist nicht so, dass wir damit Geld verdienen, in keinster Form.
Nee, übrigens auch die Shirts aus dem Shop werden nur zum Selbstkostenpreis verkauft. Da verdient kein Mensch was, außer der Shop-Anbieter.
Genau, ja, also alle, die verdienen was, wir verdienen nichts, ihr bezahlt was, Wahnsinn.
Ja.
Nein, wir machen das ja alles aus Liebe zum FC Bayern und aus Liebe zu euch, unseren Zuhörern.
Jawohl.
Was wir heute machen, wir schauen zurück auf das Champions League-Debüt vom FC Bayern, diese Saison, das Spiel FC Bayern gegen ZSKA Moskau. Wir schauen auf das Spiel auf Schalke, das große Brüderduell, wie es so schön heißt, Schalke 0-4. Gegen FC Bayern. Und wir haben ein paar News. Unser Hauptthema oder ein kleineres Thema dreht sich um Pep. Wie schaut's aus? Ein kleines Fazit nach ein paar Spielen und wir machen natürlich eine Vorschau. Nico, erzähl du doch mal was zum Champions League-Debüt von Pep Guardiola und unserer Mannschaft in diesem Jahr.
Ja, also es ging gegen ZSKA Moskau, eine der zahlreichen Moskauer Mannschaften. Aufstellung war wie folgt, natürlich Manuel Neuer, dann Rafinha, Boateng, Dante Alaba, Lahm auf der 6, Robben, Müller, Kroos, Ribéry, Mandzukic dann vorne im Sturm. Eigentlich ein Klassiker, mittlerweile zumindest.
Genau, eigentlich nicht rotiert. Pep hat ja auch gesagt, er kann eigentlich nicht mehr rotieren, zumindest im Mittelfeld, stellt sich momentan selbst auf. Und bei ZSKA Moskau sei zu sagen, dass die mitten in ihrer Saison sind, die endet ja vor dem Winter. Und dass die Nummer 1 in der Liga sind, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Laufkundschaft ist, ist eigentlich ein gutes Team. Ich muss leider zugeben, vom Namen her kannte ich nur den Torwart Akin Fejev und den Honda, der da spielt. Das ist halt eine Automarke. Und
sein Vater baut irgendwie Autos.
Bad Joke Award instantly won. Und der Akin Fejev hat sich ja gleich total gut ins Spiel eingeführt.
Oh Mann, ja.
Indem er den Freistoß, der schon geil geschossen war, in der dritten Minute von Alaba reingelassen hat, wobei man da auch sagen muss und ihm zugutehalten muss, dass seine Mauer einfach absolut nicht hochgesprungen ist.
Ja, aber ich fand, er war auch eigentlich cool geschossen. Der hat sich dann auch ordentlich abgesenkt. Und ich finde es eigentlich auch beeindruckend, dass er so ein kleiner Alaba schießen darf, weil wir haben ja auch noch ganz andere Leute, die da schießen könnten. Also gerade von der Position Robben, Kroos, Ribéry wären eigentlich alle dafür auch prädestiniert gewesen. Das freut mich, der wird noch was.
Ja, tatsächlich, wenn man von dort aufs Tor schießt, hätte es nur Robben machen können. Kroos und Ribéry, wie du schon gesagt hast, hätten halt eine Flanke spielen können.
Ja.
Und er schießt halt einfach aus 30 Metern, ballert der halt da mal drauf. Mhm. Hat mich voll erinnert irgendwie an den Blitzstart damals auch von Alaba im Spiel gegen Juventus Turin, dieser Entfernungsschuss.
Stimmt, ja.
Aber es war eigentlich so ein typischer Cristiano Ronaldo-Schuss, gell? Extrem hart geschossen und der sich dann sehr schnell runtersenkt. Also war schon beeindruckend.
Das ist richtig, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt ZSKA Moskau am Anfang ja schon gedacht, das ist jetzt keine Laufkundschaft, aber ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das alles gut ausgeht. Und so megamäßig gefreut habe ich mich dann nicht, weil ich habe dann irgendwie gedacht, ja, eigentlich ist jetzt trifft genau das ein, was man sich denkt, dass halt das alles eine souveräne Kiste wird. Hast du das anders irgendwie wahrgenommen?
Nee, aber ich habe mich gefreut, wie souverän es war, weil wir nichts zugelassen haben, weil wir jetzt, und das finde ich sehr wichtig, nach dem 2-0 Hannover, jetzt 3-0 gegen ZSKA Moskau gespielt haben und auch in Schalke 4-0 gewonnen haben, auf Schalke sagt man ja, und alles zu Null gemacht haben. Also die Defensive, was so ein bisschen unser Problem war am Anfang der Saison, sage ich mal, steht jetzt sehr sicher, was zum großen Teil, ich lobe ihn und hype ihn ja immer mehr, Jerome Boateng auch zu verdanken ist, ja, finde ich. Und ja, wir haben halt einfach nicht so viel zugelassen gegen Moskau. Mein Gott, die waren fast schon erschreckend schwach. Also ich kann mich eigentlich an keine wirklich richtig gefährliche Situation im Prinzip erinnern von Akinfeev, sage ich jetzt schon vom Torwart, aber von ZSKA Moskau.
Ja, ich kann mich jetzt auch nichts an wirklich Großartiges erinnern, aber ich finde trotzdem, dass unsere Außen schon noch irgendwie für ja sehr gefährliche Gegenstöße prädestiniert sind. Gerade wenn die Verteidiger so weit vorrücken, dann sind da schon manchmal da jetzt in letzter Zeit dann einfach Pässe in die Tiefe gekommen, die dann jetzt vielleicht bei ZSKA nicht unbedingt zu gefährlichen Torchancen geworden sind, aber so in der Entstehung hätte da eine andere Mannschaft schon mehr draus gemacht. Naja, aber es ist besser geworden, da hast du schon recht.
Ja, jetzt vielleicht gegen Moskau noch nicht perfekt, aber es sieht so aus, als würde es besser werden, zumindest finde ich.
Als
geht die Entwicklung in die richtige Richtung.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich meine Gott, das frühe Tor hat uns natürlich auch wahnsinnig in die Karten gespielt. Moskau musste dann kommen, das taktische Konzept von denen sofort auf den Kopf gestellt und wir haben halt unser Spiel durchgezogen, Ballbesitz gespielt, viele Pässe gespielt, wie man es halt so macht bei uns.
Ja, du musst halt auch sehen, weißt du, da kommst du zum Champions-League-Sieger der letzten Saison und die schießen dann nach 3 Minuten ein Tor, dann denkst du mir auch, ja toll.
Naja. Ja, klar, logisch. Ja. Da ist die Moral gleich gebrochen und passend dann, na, was heißt passend, aber super für uns, vor Ende der ersten Halbzeit haben wir dann noch das Tor gemacht, was eigentlich nicht hätte zählen dürfen, weil 3 Spieler von uns im Abseits standen, unter anderem halt Mandzukic, bei dem war es noch am knappsten, aber halt auf Robbenflanke, genauso wie wir gesagt haben, er hat jetzt halt dieses Mal dann diesen Freistoß geschossen, auch von dieser rechten Position mit links reingebracht und eben nicht draufgehauen, sondern reingeflankt und Mandzukic hat halt im Abseits stehen, dabei hat vollendet.
Ja.
Jo. Lustigerweise gibt dieses Spiel eigentlich nicht wirklich viel her, muss ich sagen, weil das eigentlich so vor sich hingeplätschert hat und wir das halt alles im Griff hatten. Und klar, als dann in der 68. Minute Robben auf Vorlage von Alaba noch das 3-0 macht, da war das Ding eigentlich gegessen.
Ja, ja, klar.
War es vorher eigentlich schon.
Da war es zumindest auch dann standesgemäß.
Ja, aber ich finde es cool, dass Schweinsteiger zurückgekommen ist in dem Spiel, seine ersten Minuten abgerissen hat, kam dann für Toni Kroos, dass auch dann so Leute wie Pizarro nicht erst in der 80. Minute seine Chance bekommen haben oder in der 85., sondern schon in der 75. Und Shaqiri kam dann auch rein für Robben.
Gut.
Mein Gott. Fazit, was sagst du zum Spiel noch? Gibt es da noch irgendwas Großartiges zu sagen?
Ich fand, es ist alles gelaufen wie erwartet. Es waren keine Besonderheiten, es war keine besonders wackelige Defensive, es war jetzt halt nicht das Offensivfeuerwerk, es war halt einfach tatsächlich Pflichterfüllung.
Ja, das kann man so sagen, fand ich. Shaqiri hatte noch eine relativ lustige Situation, eine geile Chance, die er dann knapp nicht gemacht hat, aber er hat auch wieder so gleich für frischen Wind gesorgt. Das gefällt mir einfach immer, wenn er reinkommt. Ja, Alaba hat einfach einen Lauf, finde ich. Also auch jetzt hat er ja auch gegen Schalke dazu kommen, wie er gleich gezeigt. Wahnsinn, was der Junge gerade in der Offensive leistet. Fand ich echt gut. Und was ich auch interessant finde, Rafinha fällt zumindest nicht negativ auf, finde ich. Macht eigentlich seine Rolle als Lahm-Ersatz gut. Und Lahm spielt halt jetzt auf diese Sechser-Position.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass Rafinha so irgendwie so neu entdeckt ist. So als hätte man nicht mehr gewusst, den hat man im Kader. Man hat ja doch noch einen Außenverteidiger für die rechte Seite. Der ist tatsächlich fast wie so ein Neuzugang. Der gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, weil er hat auch einen ganz geilen Schuss so, finde ich, wenn er mal abziehen muss. Und was man bei ihm halt merkt, dass ein Spieler eine gewisse Anzahl an Spielen braucht, um wieder richtig reinzukommen. Der hat jetzt seine Chance gekriegt und eigentlich auch genutzt, weil er wirklich gut spielt. Lahm ist halt der Spieler, der alles spielen kann. Mir wäre es schon lieber, wenn dann Martinez oder Schweinsteiger, wie jetzt auf Schalke, dann auch noch an seiner Seite wären. Man muss echt sagen, dafür, dass er eigentlich seit Jahren jetzt außen gespielt hat, hat er das wahnsinnig gut gemacht dann.
Ja, also, nochmal auch zu Rafinha eben. Der weißt du, als er bei Schalke war, der war ja Ewigkeiten bei Schalke und da hatte der tatsächlich für mich einfach so den Mythos, ist also auf jeden Fall einer der besten Rechtsverteidiger, den wir in der Bundesliga haben. Und dann ist er nach Genua gegangen und völlig in der Versenkung verschwunden und war dann tatsächlich einfach weg. Und
er auch defensives Mittelfeld gespielt dann auf einmal, komischerweise.
Ganz, ja, auf jeden Fall war er komplett weg. Er hatte dann auch teilweise mit Luca Toni dann auch zusammengespielt. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, als er dann kam. 2011 war das, glaube ich, kam er wieder. Und hat er sich halt allerdings natürlich nicht so ganz durchgesetzt. Und mich freut es jetzt, dass er einfach unter so einem Trainer wie Guardiola, wo man eigentlich jetzt schon gedacht hätte, na gut, also der Rafinha, was wollen wir eigentlich noch mit dem? Dass er da jetzt wirklich noch so eine Chance kriegt, das finde ich, ist eine schöne Geschichte.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Freut einen dann auch immer wieder, weil er halt auch so einer war, der wurde oft gerätselt, wechselt er denn zum Beispiel. Aber ich finde, er hat nie Stunk gemacht, hat immer positive, gute Laune reingebracht, hier mit seiner Brasilien-Connection.
Ja.
Ich weiß nicht, das irgendwie, ich habe ihn vorher immer so gesehen, ah Gott, so ein Treter, so ein Stinkstiefel, oh Gott, Rafinha und so. Aber jetzt, seitdem er bei uns ist, so, hat sich um Breno gekümmert und alles, ist er mir irgendwie sympathisch.
Ja, er hatte bei Schalke auch so ein paar unangenehme Geschichten. Wie irgendwie so Party im Haus und ewig lang Ruhestörungen anzeigen, genau. Und sowas. Aber das hat man ihn hier schon ausgetrieben.
Genau, ja. Also wirklich eine positive Entdeckung quasi jetzt dieser ersten Spiele. Kommen wir doch von ZSKA Moskau gleich zu dem nächsten, den Russen, relativ nahen Verein. Die Rede ist vom FC Schalke 04, unterstützt von Gazprom. Und wie schaut's aus? Wladimir Putin lobt doch gleich mal vor Clemens Tönnies den Transfer von Kevin Prinz Boateng. Ja, das sind auch eigentlich so Leute, da möchte ich nicht, dass mein Club in Verbindung gebracht wird. Aber ist schön, kann man mal machen.
Ist Schalke,
also nicht Kevin Prinz Boateng, aber so. Wladimir Putin, der dann Transfers lobt und so. Ja, schön.
Also ich muss sagen, ich glaube jetzt gerade so nach diesem letzten Transfer und wie sich das alles so anlässt, wird Schalke, glaube ich, schon noch ganz schön ernst zu nehmen in der Saison. Die waren ja jetzt nicht so unbedingt mit dem Glück gesegnet, die sind auf Platz 14 jetzt, aber ich glaube, dass die tatsächlich noch eine große Zukunft haben in dieser Saison. Und ich fand, das hat man auch am Anfang gemerkt, dass die eigentlich ganz gut bestückt sind. Also wenn du halt da die Leute so vorlässt, die haben ja jetzt den Aogo, der beim HSV irgendwie so ausgemustert wurde, noch in der letzten Sekunde dann irgendwie verpflichtet. Dann, wen haben die noch? Fafan, einen der schnellsten Außenflügelspieler, den man so kennt. Dann Kevin Prinz eben und den Julian Draxler.
Und die haben vorne drin noch, wenn er fit ist, Huntela. Also die Offensive ist von denen Wahnsinn. Draxler ist halt eigentlich ein Killer.
Genau, der wobei dieser Scholley auch ziemlich gut ist. Also von dem,
ja, den mochte ich bei Mainz auch, ja.
Ja.
Höwe, das haben sie hinten noch. Matip ist für mich immer so ein Wackler. Also den habe ich nie so stark gesehen. Aber da haben sie ja eigentlich auch noch Papadopoulos. Aber der ist ja dauernd verletzt. Also eigentlich haben die ein starkes Team. Aber es hat auch immer viel Unruhe auf Schalke. Und auf Schalke sahen wir eigentlich immer gut aus in den letzten Jahren.
Ja, das stimmt. Wen sie auch noch haben, ist Hildebrand, der eigentlich sozusagen der Tim Wiese der letzten Saison irgendwie war. Und fand ich, es freut mich, dass der da jetzt einfach so, da so regelmäßig im Tor steht. Das tut ihm gut, dem Kleinen. So, ja. Beim Tim Wiese in Hoffenheim, dem haben sie jetzt sogar seine Trainingsgruppe 2 gecancelt.
Aber du musst auch sehen, dass hier Timo Hildebrand beim letzten Tor, ich glaube beim 4-0, auch extrem schlecht aussah, fand ich.
Bleibt Timo Hildebrand. So ist es nicht.
Also aber für seine Körpergröße ist er ganz okay. Sagen wir es so.
Genau.
Naja, mein Gott. Oh, es steht immer noch 0-0 bei 60. Komm, in die Verlängerung, Dortmund.
Ja, 5
Minuten sind euch fertig. Powert euch aus. Rein mit dem BVB in die Verlängerung. Oh nein, Reus. Oh, jawohl, schön in die Fresse geschossen. Sehr gut. Ein 60er, Reus schießt im 60er in die Fresse. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Mann, wie bist du heute drauf?
Wow, krasse Rätsel. Oh, geil. Oh Gott, das wird spannend. Ich muss jetzt mal ein bisschen laufen lassen.
Genau. So.
Oh Gott, ja.
Schalke.
Geh auf Schalke.
Jawohl.
Schalke, ja. Wir haben auch gespielt eigentlich mit unserer jetzt Stammformation, außer dass endlich Bastian Schweinsteiger wieder mit dabei war. Einfach richtig geil, ihn da zu sehen. Er hat von Anfang an gespielt und man hat auch gleich gesehen, dass ja, er uns quasi gefehlt hat.
Das ist richtig. Und wo hat er gespielt?
Naja, er hat quasi mit Philipp Lahm zusammengespielt, oder?
Ja, also ich fand, Lahm hat eigentlich die echte Sechs gegeben und Schweinsteiger war irgendwie, ja, so bisschen davor.
Ja, der war der offensivere Part. Er gibt ja auch einen Sinn. Lahm ist ja eigentlich schon Verteidiger und Schweini, ja, immerhin Mittelfeldspieler.
Ja, das ist richtig. Deswegen, wenn man Schweini den offensiveren Part gibt, dann führt es auch zu einem, der ein oder anderen Torchance. Und damit hat er ja schon in der 21. Minute, was ja auch relativ früh ist, dann ein Kopfballtor gemacht.
Das stimmt, aber man muss sagen, dass vorher Schalke eigentlich vom Gefühl her von mir besser dran war. Die Stimmung hat die nach vorne gepeitscht. Kevin Prinz hat eine, ja, so erste Duftmarke abgefeuert und richtig geilen Schuss gebracht. Den, so einen flachen Schuss musste man ja auch parieren. Also am Anfang war ich tatsächlich impressed, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, oh, okay, das wird nicht so leicht. Und dann, zack, war einfach der Wille dann gebrochen. Da ging es dann ganz schnell zwei Tore kurz hintereinander und Schweinsteiger hat einfach bewiesen, wie wichtig er ist.
Ja, das ist richtig. Und wenn er halt einfach nicht so spielgestalterisch tätig sein muss oder vielleicht nicht so in einer frühen Phase des Spielaufbaus gestalterisch tätig sein muss, dann hat er halt tatsächlich auch einfach mehr Ressourcen frei, vorne mal so seine Rübe reinzuhalten. Und war ein geiler Kopfball.
Ja, und vor allem, was mich gefreut hat, wurde uns immer wieder vorgeworfen, nach einer Ecke das Tor gemacht. Schweinsteiger macht es einfach richtig geil, freut sich, wie wahnsinnig, hat mich einfach sehr gefreut, dass das so geklappt hat. Und kurz danach hat Alaba auch wieder seine ganze Klasse gezeigt und eben auch Mandzukic. Wunderbar geile Flanke von Alaba und Mandzukic macht ihn mit etwas Glück dann, würde ich sagen, rein. Aber wieder in der Luft steht, in dieser super Zeitlupe. Wahnsinn, der hätte einfach so ein griechischer Bildhauer einfach so eine Riesenstatue von anfertigen können. Ich würde sie mir einfach in meinen Garten stellen.
Ja, tatsächlich mehr Wucht konnte der aus der Flanke sozusagen. Er konnte nicht in die Flanke reinlegen. Also das war schon geschickt gemacht. Deswegen ist er Hammer vorne. Hat ja auch Mandzukic jetzt letztens gesagt, ja, er könnte sich, wenn die Clubverantwortlichen einverstanden wären, sein Karriereende beim FC Bayern vorstellen.
Oh, das ist natürlich immer romantisch, wenn man als Spieler sowas sagt.
Ja. So ist es, genau.
It comes from the heart. Aber er hat auch gesagt, das fand ich auch interessant, dass er am Anfang schon Probleme mit Pep und der neuen Spielweise hatte.
Ja.
Was ich jetzt finde, was man eigentlich nicht mehr merkt, weil er halt trotzdem seine Tore macht, aber auch viel auf die Flügel ausweicht und dadurch halt in der Mitte auch Räume für die Flügelspieler schafft. Also eigentlich ist es Win-Win.
Ja, ich habe das ja auch in einer der letzten Folgen schon gesagt. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Pep erst lernen musste, was der Mandzukic einfach so kann. Der hat einfach gedacht, boah, der hat eine 9 auf dem Rücken, hat auch so die Größe für so einen typischen Mittelstürmer, aber der spielt keinen typischen Mittelstürmer. Der spielt eigentlich alles. Der ist ähnlich diffundativ wie der Müller, aber er ist nicht so der Raumöffner, sondern er ist mehr so der Gegenspielbeharker. Aber er ist trotzdem überall zu finden.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch sehr interessant, weil anders als Gomez ist er halt wirklich flexibler.
Ja.
Er ist wirklich anders als Mario Gomez in der Hinsicht. Er kann da wirklich viel spielen. Er behauptet halt auch gerade schön die Bälle, finde ich, wenn man ihn mal alleine auch vorne anspielt, auch auf den Außen. Macht er wirklich gut, ist gerade wieder so richtig in Form. Er sagt ja auch selber, ja, es geht noch besser. Ich bin gut da und ich will meinen Stammplatz gegen Götze verteidigen, wenn der jetzt kommt. Das wird spannend, das wird man sehen, wenn der jetzt immer fitter wird. Wobei, ich glaube, das wird schon noch dauern. Wer jetzt in diesem Spiel dann rausgeflogen ist aus der Mannschaft, muss man auch nochmal sagen, weil er auch gegen ZSKA Moskau meiner Meinung nach nicht so gut war, ist Thomas Müller.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich sehe, das ist halt einfach nicht seiner Leistung geschuldet, sondern halt einfach Peps Weitsicht, dass er halt einfach versucht, die Leute möglichst gleichmäßig zu belasten. Und vielleicht hat er auch einfach gesehen, oh, wir brauchen gegen Schalke vielleicht, wenn da so Leute drin sind wie Boateng, wie Jones und sowas, vielleicht brauchen wir da einfach ein bisschen kernigere Leute drin, die nicht so die freien Räume suchen, sondern einfach tatsächlich da ein bisschen mehr, ja, Zweikampf proaktiv sind.
Ja, das stimmt, aber ich fand ihn tatsächlich im Spiel gegen Moskau den schlechtesten Spieler auf unserer Seite auf dem Platz.
Ja, das Problem ist halt.
Fand ich es nicht verwunderlich. Ja,
das ist richtig, aber das Problem ist halt bei Müller einfach, wenn sozusagen ja, er die Räume öffnet und was er in jedem Spiel macht, wenn man ihn beobachtet und wenn er halt diese versucht, möglichst sein Spielstil durchzuspielen, wenn der keine guten Szenen hat, dann geht der tatsächlich einfach völlig unter und man denkt, ja. Oh Mann, hey, aber was macht denn der einfach für einen Kack? Und weißt du, wenn halt ein anderer Spieler scheiße spielt, aber dann irgendwann mal eine Grätsche reinhaut, dann sieht man, oh ja, er ist präsent, der ist da, der ist mit dabei. Und aber beim Müller, das kann halt einfach sein, dass der eigentlich gut spielt oder zumindest mannschaftsdienlich spielt und sinnvoll spielt, aber dennoch überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und
es ist halt so, dass Müllers Aktionen sind ja meistens die man nicht erwartet. Er spielt das Ungewöhnliche und es ist halt schwierig, das Ungewöhnliche zu spielen. Und wenn das Ungewöhnliche dann schief geht, der ungewöhnliche Laufweg und der ungewöhnliche Versuch, sieht es natürlich auch ungewöhnlich oder sehr gewöhnlich dämlich aus.
Ja.
Er spielt halt mit einem hohen Risiko, wenn es klappt, ist es der Wahnsinn. Wenn nicht, sieht es halt komisch aus.
Ja. Ich muss eine Lanze brechen für Draxler. Ich muss nämlich sagen, ich habe ja den immer so ein bisschen veräppelt am Anfang, dass er einfach für so eine hohe Summe nur rausgekauft werden kann aus seinem Vertrag. Und Juve hat jetzt letztens auch zumindest gerüchteweise mal 70 Millionen geboten. Aber ja. Der Julian, der ist gut.
Da bist du echt sehr früh
dran. Ja, aber ich bin immerhin so, dass ich mir den selber anschaue, mir eine Meinung bild und nicht einfach sagt, der ist gut, weil das jeder sagt. Ich habe tatsächlich vorgedacht, der ist überschätzt. Aber jetzt muss ich sagen, ich möchte jetzt nicht meine Meinung revidieren, aber ich muss ehrlich sagen, der ist total gut. Ich weiß nicht, ob er 70 Millionen wert ist, aber da er halt auch noch so super jung ist.
Er ist auf jeden Fall ein riesen Megatalent.
Ja, was ist der also 22 jetzt, oder? Ja.
Nee, der ist jünger, der ist doch jetzt gerade erst 20 geworden, oder?
93 geboren.
Überlass mich lügen. Ja, dann ist er doch 20, jetzt 20 geworden.
Ja, stimmt.
Ja, echt, also echter Wahnsinn, auch wie der teilweise harmoniert, was der teilweise für Tore macht, was er für Verantwortung übernimmt, jetzt auch in der Champions League gegen Steaua Bukarest, aber gegen uns.
Ich glaube tatsächlich, dass der Draxler jetzt enorm davon profitiert hat, dass der Kevin Prinz da war, weil ich glaube, so ein junger Spieler, der ist... Weißt du, so wie Shaqiri. Der Shaqiri ist einfach total geil, wenn er sozusagen von spielgestalterischen Aufgaben entbunden wird. Wenn er einfach frei wirken kann und einfach so seinem jugendlichen Geist und sowas nachgehen kann. Und beim Draxler ist es ähnlich. Man hätte den nicht weiterhin so eine wichtige Position geben können. Die muss jemand bekleiden wie Boateng. Und ich glaube, der profitiert da ungemein von. Deswegen prophezei ich Schalke auch noch einen grandiosen Aufstieg in der Saison. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer zu prophezeien. Die sind einfach super weit hinten. Ich glaube, die wären tatsächlich ein ernstzunehmender Konkurrent. Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Also jetzt nicht für die Meisterschaft, aber für die Champions League-Plätze.
Doch, da spielen die auf jeden Fall mit, ja. Übrigens, BVB 1860 geht gerade mit 0-0 in die Verlängerung. I'm loving it, come on.
Du bist voll der Hater geworden.
Ihr süßen kleinen Kätzchen. Komm, ich will ein Derby. I want a Derby. Und nach dem 2-0 für uns muss man sagen, hey, da haben wir gespielt mit einer so breiten Brust auf Schalke. Hey, das war wirklich, ich habe echt gedacht, hier sind wir im Training, wir hatten die Chancen. Wir hätten eigentlich 4-0 führen müssen, meiner Meinung nach, zur Halbzeit. Aber das war so eine Freude, das zu sehen. Ich war wirklich, ich habe es einfach genossen. Ich habe mich zurückgelehnt, so, okay, ich verstehe jetzt mehr, wie Pep uns sehen will mit dem FC Bayern.
Ja, ich auch. Das war auch das beste Spiel, glaube ich, dass ich unter Pep jetzt bei Bayern gesehen habe, weil was ich so eklatant auffällig waren diese spielintelligenten Züge, die da stattgefunden haben, und zwar, dass einfach so Pässe in die Spitze so undurchschaubar durch mehrere Ebenen hindurch gespielt werden, dass irgendjemand von ganz außen nochmal einläuft und tatsächlich zwei Gegner Ketten durchspielt werden und sozusagen dann einfach eine völlig andere Ebene aufgemacht wird. Das war tatsächlich zwei, dreimal der Fall, was ich tatsächlich schon extrem auffällig fand, gerade auch beim letzten Tor.
Ja, es war sehr interessant, alles zu sehen. Guardiola hat es ja auch danach gesagt, dass er so nach den ersten 20 Minuten gemerkt hat oder auch im Laufe der Zeit der Spiele in der Bundesliga, okay, es ist total wichtig, Konter zu stoppen. Und wie mache ich das? Das hat er bei Barcelona mit, wer hat da immer gespielt? Busquets auf der Position, glaube ich, auch gemacht. Er hat Lahm als Sechser weiter nach vorne gesetzt, dass er die Konter in der Entstehung abfangen kann und nicht erst dann komplett überkontert wird. Und das fand ich halt auch interessant. Erstens, er gibt es zu und sagt es, ich muss lernen, Er wechselt aber auch während dem Spiel die Taktik. Und ich fand es dann auch interessant danach, dass Kevin Prince-Boateng gesagt hat, ja klar, wir haben verloren, aber wir haben auch gegen diesen Trainer verloren. Man konnte sich wirklich nie auf das Spiel einstellen. Das finde ich echt extrem interessant. Und danach halt auch so Aogo völlig entnervt. Ja, Mai, was soll man machen? Du rennst die ganze Zeit einen Ball hinterher, kriegst den Ball nie, wirst genervt von denen bis in die Unendlichkeit und dann kommst du einfach nicht mehr ins Spiel.
Ja, die Wirkung von Guardiola während dem Spiel, die ist natürlich schon auch auffällig, weil ich finde es ganz besonders, wenn sich der Gegner dann mal eingestellt zu haben scheint, weißt du, jetzt halt auch vielleicht auf unsere engstehende Dreier-Angriffsreihe und stellen dann auch eng, dann fuchtelt er wieder wild in der Gegend rum und dann zieht man die wieder weiter auseinander und Robben und Ribéry weichen wirklich ganz weit auf die Flügel aus und eher Kroos und Schweinsteiger rücken so ein bisschen nach und dann muss sich wieder der Gegner einstellen, zieht vielleicht auch seine Viererkette ein bisschen auseinander oder muss sogar umstellen von kurzzeitig Dreier auf Viererkette oder was auch immer, wenn es halt von schmal auf breit gezogen wird und das ist das, was das halt ausmacht, dieses ständige Reagieren und deswegen kann man sich tatsächlich auch so schwer drauf einstellen. Das war ja bei Barcelona auch ähnlich, weißt du? Die haben ja ewig lang vermeintlich den gleichen Stiefel gespielt mit dieser eben falschen neuen Messi als Kernbaustein sozusagen. Aber die haben eben nicht den gleichen Stiefel gespielt, sondern die haben das ständig verändert. Und Guardiola einfach an der Seite, fuchtel, fuchtel, fuchtel und dann standen sie wieder anders da, waren wieder neu eingestellt. Und deswegen waren die einfach so lang so gut und so lang so dominierend, weil die einfach so unglaublich flexibel waren und überhaupt nicht festgefahren auf das, was sie spielen.
Ja, was ich auch noch wahnsinnig interessant fand, ich gebe dir da absolut recht, ist wieder bei Spielverlagerung.de zu finden, ist es mir dann zumindest aufgefallen, dass die nicht mit einer falschen Neun gespielt haben, die Bayern jetzt, aber mit einem falschen Außenverteidiger, dass Alaba quasi hinter Ribéry Mittelfeldspieler war, Dante dann auf die Alaba-Position rückt und Lahm einfach einen Innenverteidiger gibt. Und sowas passiert halt, wie du so schön sagst, fluide, bei uns während dem Spiel, flexibel. Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Also ich saß dann da wirklich so da, so, boah, okay, ich hab einen Blick. Es ist so, wie wenn du einen Blick in die Zukunft bekommen hast. Dahin soll die Reise wohl gehen. Ich war einfach komplett geflasht.
Ja, ich muss dazu mal was sagen, auch so taktischen Analysen, gerade Sky versucht es ja jetzt halt momentan mit so laufenden Einblendungen während dem Spiel.
Ja.
Und ich finde das aber so schlimm, weißt du, die malen dann einfach ein Dreieck zwischen drei Spieler und sagen, ja, also diese Dreiecksformation und so. Leute, wenn ich drei Punkte verbinde, ist das immer ein Dreieck.
Ja.
Es ist kein taktisches Mittel, drei Leute nebeneinander mit einem Dreieck zu verbinden.
Das ist dann immer geil, dann umkreisen sie die Spieler noch so und fahren auf so einem Touchscreen so ganz wichtig hinterher. Besonders schön zu sehen immer bei Erik Meyers. Super taktische Analyse immer am Ende. Wahnsinn. Ja.
Es wäre viel relevanter, sozusagen die Position zu den Gegenspielern irgendwie zu markieren, was das für Formen sind. Und selbst das macht, hat wenig Aussagekraft. Aber naja, so ist es halt.
Naja, man muss halt versuchen, das ist eine Gratwanderung. Wenn du so Komplexität von Spielverlagerung.de bei Sky zeigst, dann kündigen sofort 99% der Sky-Zuschauer ihren Sky-Vertrag, weil einfach ihr Kopf explodiert ist. Ja. Das ist einfach nicht verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir zu den elitären 1%
gehören,
die einfach alles verstehen, aber.
Wir sind ja auch bloß einfach Noobs. Was sowas anbelangt. Das ist
auch nur die kleine Minderheit. Ja. Auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit ging es dann eigentlich so weiter. Kurzes Aufbäumen von Schalke, aber wir hatten das eigentlich im Griff und machen halt dann echt auf Schalke das 3 und das 4-0.
Ja.
Wahnsinn, wir haben 69% Ballbesitz auf Schalke. Wir gewinnen mehr Zweikämpfe, wir spielen unglaublich viele Pässe. Schweinsteiger brilliert. Es war ein Fest.
Ja.
Es war wirklich geil. Und Alaba bereitet halt nochmal ein Tor vor, weißt du, von Ribéry, so eiskalt. Er schießt Ribéry so an, dass Ribéry gar nichts mehr machen kann, außer das Tor zu machen. Das hat mich voll erinnert an ein Tor von Miro Klose auf Schalke. Da hatte Ribéry mal von außen Miro Klose so angeschossen, dass er einfach reingegangen ist und Miro Klose umfällt.
Stimmt, ja.
Aber wie geil war das, hä?
Ich fand auch Kroos gefällt mir immer besser, weil das Einzige, was ich so an ihm immer so ein bisschen kritisiert habe, war ja einfach so seine mangelnde Torgefährlichkeit. Er hat einfach so viele Abschlüsse, die er gut aufgelegt kriegt. Und dann kommt immer wieder der Spruch, er hat eine super Schusstechnik mit links wie auch mit rechts. Und dann schießt er trotzdem ständig drüber und daneben. Und das war diesmal auch, er hat auch wieder keine Tore gemacht. Aber ich muss sagen, ich finde, er nähert sich an.
Ja, auf jeden Fall. Er hat ja eine große Torgefahr, die er ausstrahlt. Also es war ja ein super Spiel von ihm.
Das hilft ja nichts, wenn er Torgefahr ausstrahlt, aber er muss halt auch mal wieder welche machen. Ich finde einfach.
Er hat doch jetzt schon ein paar gemacht.
In Schalke hat kein einziges gemacht.
Auf Schalke?
Ja.
Ja, da hat er keins gemacht.
Ja, so ist es. Wann war sein letztes Tor? Groß? Keine Ahnung.
Wann war sein letztes Tor? Muss man kurz überlegen. Jetzt, toll, jetzt erwischst du mich hier so völlig unvorbereitet.
Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, das alles immer zu wissen.
Ich glaube, er hat diese Saison noch keins gemacht.
Tja. Aber ja. Jetzt hat er noch keins gemacht. Glaub Tore. Wann war das hier?
Ich kann mich an keins von ihm erinnern. Zumindest.
Okay. Außer, nein, er hat kein Tor gemacht.
Im Supercup gegen Chelsea im Elfmeterschießen, mein Freund.
Ja, er hat kein Tor gemacht. In acht Spielen, oder? Ja, naja, also ungefähr. Tja, das ist wenig.
Naja, als Mittelfeldspieler ist es noch okay.
Ja, aber du musst mal sehen, wie
alle anderen um ihn rum, alle anderen um ihn rum haben die Tore gemacht. Ribéry macht Tor, Robben macht Tor, Schweini macht Tor, alle machen Tor, außer Kroos.
Ja, du musst halt sehen, weißt du, ihm wird halt auch immer diese super Schusstechnik auf die Leisten geschrieben und das ist ja auch gut, aber ich finde...
ihm wird die super Schusstechnik auf die Leisten geschrieben.
Ja, aber Alter. Es hilft nichts. Okay. Ja,
Mach mal wieder ein Tor, Toni, komm.
Toni.
Das tut uns allen gut.
Genau, dann bin ich auch sofort still.
Dann lobst du ihn sofort wieder in den Himmel.
Ja, ich bin wie ein Fähnchen im Wind, was sowas anbelangt.
Nee, aber hey, wie geil, dass Schweinsteiger wieder da ist oder wie er das alles geregelt hat, seine Präsenz, wie er das Spiel schnell und langsam macht. Wenn er einen Ball hat, dann weiß man einfach, hey, the boss.
Ja, das finde ich gut, dass er das Spiel mittlerweile schnell und langsam macht. Früher hat er das nämlich immer nur langsam gemacht.
Genau, ich weiß genau, was du meinst.
Oh, Schwein hat einen Ball. Slow Motion.
Ach komm, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, aber ja. Er ist da weitaus flexibler geworden. Er ist einfach wie der Taktgeber fürs gesamte Spiel beim FC Bayern. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
Ja.
Tolles Spiel. Guardiola hat auch gesagt, das beste Spiel unter seiner Ägide.
Oh, hat er?
Ich freue mich auf jeden Fall total auf das Spiel jetzt morgen gegen Hannover 96. Und meine Szene des Spiels war eigentlich wie Jerome Boateng. Und ich werde nicht aufhören, ihn zu hypen. Da auch wieder der beste Abwehrspieler für mich auf dem Platz. Neben Kevin Prince Boateng steht und Kevin Prince Boateng so ganz zärtlich seinen Kopf auf seine Schulter legt und er gibt ihm so einen kleinen brüderlichen Klatscher. Ach komm, Bro. I know tough life from the streets.
Ja, das fand ich auch nicht. Und ich fand, was ich auch so krass fand, ist, ich glaube, wir waren in der Süddeutschen, da bevor dieses Spiel war, gab es dieses Bruderduell. Oh, und Gott, dann haben sie vom Kevin Prince einfach so ein super krasses Foto gemacht. Also da sah aus, keine Ahnung, wie der kleine Bruder von Osama Bin Laden mit seinem Bärtchen. Und nebendran Jerome mit Brille perfekt rasiert und alles weiß, so richtig der brave Bruder einfach. Ah ja, ich finde ja sowas eigentlich ganz witzig. Mir gefällt sowas.
Ich auch. Ich finde es vor allem geil, dass Kevin Prince Boateng in der Liga ist. Ich hätte ihn ja tatsächlich auch gerne bei uns gesehen. Bloß, es ist einfach kein Platz für ihn da gerade.
Ja, es ist auch, glaube ich, kein Spieler für Pep.
Nee, ja, das kann auch sein. Ne?
Ja.
Aber ich finde ihn eigentlich sehr, sehr geil. Wo wir jetzt gerade schon bei Pep sind und wo wir fertig sind mit dem Spiel. Wir hatten wieder eine kleine Frage an euch gestellt und zwar, wie seht ihr Pep nach den ersten Spielen? Was ist gut? Was ist schlecht?
Yeah.
Und wir lassen euch natürlich zu Wort kommen.
So machen wir das.
Und wir fangen an bei Facebook. Da gab es nämlich einige, viele Antworten, unter anderem auch vom Andi, der sagt, gut gefällt ihm, dass es die Torgefährlichkeit gibt und sogar die Torgefährlichkeit nach Standards. Er versucht, die Abwehr zu stabilisieren und er sieht die Mannschaft als sehr geschlossen. Was ihm nicht so gut gefällt, ist die Verteidigung des Raumes zwischen Abwehr und Mittelfeld, wenn das erste Pressing erfolglos ist. Also du presst halt, weil es gibt ja sofort dieses Gegenpressing. Pep will ja, wenn wir den Ball verlieren, sofort gegenpressen. Und wenn die Leute sich dann halt durchspielen, sind halt die Räume relativ groß zwischen Abwehr und Mittelfeld.
Ja.
Und dass er immer versucht, das Spiel über die Mitte zu knacken, also durch die Mitte zu gehen und das manchmal halt noch nicht so gut klappt. Ja,
wie siehst du das? Ja, mit dem Pressing, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist auch einfach ein Lerneffekt, einfach so ein gutes Pressing zu spielen, weil prinzipiell kannst du natürlich auch erfolgreich pressen, wenn du einfach auf den Ballführenden zuläufst und ihn unter Druck setzt. Aber intelligentes Pressing ist halt schon nochmal eine Stufe was anderes und da wäre es tatsächlich, ist tatsächlich notwendig, dass man einfach so ein bisschen das einfach übt und dass sich das automatisiert und dass man weiß, oh, wenn ich jetzt den Raum aufmache zum Pressen, dann kommt der andere und hilft mir. Weißt du, oder schließt meine Lücke, dass da einfach keiner so reinstoßen kann. Das war tatsächlich besser. Das war in Spielen zum Beispiel auch gegen Chelsea schon oft so, dass einfach dann ein schneller Ball auf die Seiten kam und wir tatsächlich ziemlich offen standen. Und da kann der Trainer sein Stück tun, das hast du ja vorher schon gesagt, dass man eben, dass das Pressing eben verbessert wird und vielleicht früher oder anders und dann können halt auch die Spieler das einfach lernen. Ja. Gut, der Michael sagt, er findet, alles ist im Plan, sogar etwas darüber, vielleicht. Er hatte vor der Saison orakelt, dass der BVB leichter in die Spur findet, weil eben nur Götze ersetzt werden muss. Aber bei uns neue Philosophie, neue Trainer und so weiter. Und der Anfang war schwer, aber es sieht gut aus. Und er betont auch, dass die Stimmung in der Mannschaft gut zu sein scheint. Finde ich nämlich auch. Und nach der letzten Saison hat man sozusagen ein bisschen Hypothek, die man noch abarbeiten kann.
Er ist ganz entspannt. Ja, so ähnlich wie der Michael sehe ich es auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es über dem ist, was man erwartet hat. Weil ich habe ganz klar auch erwartet, dass es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten geben wird. Er wird sich einarbeiten müssen. Und ich sage auch ganz klar, bloß was jetzt mal kurz bergauf geht, diese Einarbeitungszeit kann noch lang dauern. Das kann sogar noch ein Jahr dauern. Aber die Zeit sollte man ihm auch geben. An Spielen wie jetzt auf Schalke sieht man einfach, was möglich sein wird. Und da freue ich mich einfach drauf. Es ist schön, eine Entwicklung einfach zu erleben beim FC Bayern. Neue Ideen, die dann auch klappen, weil ja auch, wie Pep das sagt, die Mannschaft so intelligent ist und die Mannschaft so gut ist. Das finde ich einfach geil.
Ja, so ist es. Dazu sage ich gleich was, wenn du den Ralf vorgelesen hast, weil das passt dann nämlich auch dazu.
Okay, vorher wollte ich noch einen kleinen Gruß rauslassen, weil bevor ich es vergesse, wir haben vom Alex eine so unglaubliche private Nachricht quasi bekommen. Da hat er sich bedankt für unseren Podcast und Nico ist völlig ausgeflippt. Alter, ich habe Gänsehaut, er schreibt mich so an. Hier liest es sich so, was, ich kann es nicht lesen, ich bin mobil unterwegs. Habe ich den Text gelesen, es war wirklich ein riesen Pamphlet, sage ich jetzt mal. Und es war wirklich so geil. Vielen, vielen Dank, Alex, für deine tolle Nachricht. Wegen solchen Nachrichten und solchen Leuten wie dir machen wir das. Also,
klasse, Heads up. Ich habe echt Pipi in den Augen gehabt. Also kein Witz jetzt. Also ich fände geflammt, aber ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, weil fand ich echt so krass. Und das ist kein, keine Ahnung, 14-jähriger fußballverrückter Junge. Wir freuen uns auch über fußballverrückte Jugendliche. Aber, sondern es war ein erwachsener Mann und es war echt eine tolle Sache. Ich bin immer noch schwer beeindruckt. Und deswegen haben wir auch so lange gebraucht, darauf zu antworten, weil wir tatsächlich bis jetzt nicht gesprochen haben, bis dieser Podcast begonnen ist. Wir waren völlig sprachlos.
Ja, es war unglaublich.
Ja. Vielen Gut, Dank, dass du das eingepflegt sehr, sehr hast. Sehr schön.
Ja. Der Ralf sagt, ich sehe Bayern mit Pep auf dem Weg zu einer höheren Stufe, habe in der Vorbereitung schon gesagt, ab dem 5. Spieltag zeigt die Mannschaft, wo der Hammer hängt. Gut finde ich auch die Ruhe, die Guardiola ausstrahlt. Freue mich auf den Podcast.
Ja, ich finde nämlich auch, die höhere Stufe ist tatsächlich auch einfach ganz anders wie Barcelona. Das finde ich cool. Weißt du? Das stimmt. Am Anfang haben wir orakelt, wir hatten da ja auch mit dem Roman Gast da, der gesagt hat, ja, wie dieses Prinzip Barcelona eben auf FC Bayern übertragbar war. Aber ich finde, dass es trotzdem einfach noch viel anderserer ist, als man das hätte voraussehen können. Gefällt mir.
Ja, das stimmt. Wobei ich nicht finde, dass Guardiola während dem Spiel Ruhe ausstrahlt. Ich finde, der ist ein ganz anderer Typ, der rennt rum, der gestikuliert, der labert die an, der schreit die ganze Zeit. Also eine Ruhe sieht für mich anders aus, aber ja.
Ja, er trägt halt sein Herz auf der Zunge, sagt man.
Ja, das ist gut. Er ist halt engagiert und ein ganz anderer Typ als Jupp Heynckes. Auch das ist interessant. Das war ja auch eine schöne Nachricht, die du mir geschickt hast während dem Spiel. Alter, ich habe immer noch Pipi in den Augen, wenn ich den Pep da sitzen sehe. Und so also, ist es auch. Das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, wie es überhaupt ausschaut. Pep Guardiola sitzt bei uns auf der Trainerbank. Ja. Leute.
Also prinzipiell habe ich einfach immer Pipi in den Augen.
Genau, du bist immer sehr nah am Wasser gebaut, mein Freund. Ich
trage mein Herz in den Augen.
Okay. Na dann, lies mal den Christopher vor, mal schauen, ob du dann auch wieder heulst.
Ja, und zwar, er wüsste jetzt nicht, was es zu mäkeln oder zu kritisieren gäbe. Im Grunde ist alles gewonnen worden. Die Spiele werden in der Tendenz immer ansehnlicher und Pep kommuniziert mehr mit der Öffentlichkeit als angenommen. Ja, das stimmt. Ja. Die Spieler reden auch zwischen den Zeilen nur positiv über die Trainingsgestaltung. Auch die Kommunikation von Guardiola und seinen Spielern scheint sehr gut zu sein. Bayernherz, was willst du mehr? Die einzigen, die dazwischen funken, sind die Oberen, die immer wieder hier irgendwie rum eiern. Sammer, Uli und bitte andere, Rummenigge.
Ich mache weiter mit Christian. Also ich finde, dass Pep noch keine gute Figur macht. Ich finde ihn unsicher und ich meine, er hat noch nicht das richtige System mit den richtigen Spielern gefunden. Bin aber überzeugt, dass alles noch richtig gut wird. Schöne Grüße.
Ja, ich muss sagen, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass er so ein bisschen unsicher wirkt bei Interviews und so. Und ich glaube, dass das nicht nur seinen mangelnden Deutschkenntnissen zu Schulde zu kommen ist oder anzurechnen ist, sondern es gab ja auch mal die Geschichte eben mit Ibrahimovic. Ja, genau. Und Ibrahimovic ist halt einfach schon eine Charisma-Sau. Und da hat der Pep, war da, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert.
Ja, also ich weiß nicht. Also klar, das richtige System muss sich entwickeln. Aber ich finde, er ist eigentlich auf einem guten Weg. Und naja, er hat halt noch nie so Pressearbeit gemocht. Und das war halt immer so, dass er gesagt hat, das ist nicht so sein Ding.
Das ist
richtig, aber ja, ich kann es verstehen, dass man es so sehen kann wie der Christian. Aber ich finde, er macht eigentlich eine gute Figur. Er macht uns auch noch sympathischer, finde ich. Auch nach außen, weil er ist einfach ein Sympathieträger und das finde ich geil.
Aber kann es sein, dass er Pressearbeit nicht mag, weil er unsicher ist?
Kann natürlich sein.
Ja.
Dass er sich da auf schlechten Metier findet oder einfach ja, sich da einfach nicht wohlfühlt mit diesen Presseleuten, die ihn vielleicht ja auch mal in seiner Unsicherheit oder so entlarven. Was weiß ich. Bin kein Psychologe. Auf Twitter haben wir auch noch eine Antwort reinbekommen von Jono. Ich bin dankbar, dass er da ist. Seine Ideen sind toll und ich hoffe, es wird eine lange Zeit. Der Erfolg wird kommen.
Ja, bis jetzt läuft es ja gar nicht so schlecht. Sind ja jetzt wieder punktgleich mit Dortmund. Von daher.
Ich finde es auch gut.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir haben die 45 Minuten schon wieder voll gemacht. Nur noch zwei kleine Reinschautipps, die wir dann auch online auf unserer Seite verlinken werden. Einmal ein ganz cooler Zusammenschnitt von allen Toren, die wir in der Saison 2012, 2013 geschossen haben. Einfach geil, sich das nochmal Revue passieren zu lassen. Gibt's auf YouTube, werden wir verlinken. Und dann gibt's noch eine schöne Doku beim WDR über das Thema Ultra, weil wir auch so ein bisschen berichtet haben. Und ich finde, die machen das auch sehr schön. Die ganze Folge über 45 Minuten lang oder so, kann man sich bei denen anschauen und das werden wir dann schön verlinken.
Jo!
Ansonsten, kurze Vorschau, Nico, sag mal was dazu. Morgen spielen wir zu Hause gegen Hannover 96. Es gibt übrigens noch für alle Kurzentschlossenen, wer uns jetzt hört, wenn ihr ins Stadion wollt, es gibt noch Tickets und zwar 6.000. Morgen wird nicht ausverkauft sein. Rein mit euch, bewegt eure Ärsche da rein und dann nicht wieder jammern, dass es nicht geht und oh, es ist ja unter der Woche.
Ja, was werde ich dazu sagen? Ich glaube, Dortmund 2-0, ZSK Moskau 3-0, Schalke 4-0, ich glaube 5-0.
Boah, Nico, der Wahnsinn. Also du siehst uns auf jeden Fall auch ganz klar, auch nachdem wir zu Hause eh schon 2-0 gegen die gewonnen haben, aber sie nicht schlecht waren, du siehst uns trotzdem so, dass wir da ordentlich was reißen werden.
Ach, bitte, natürlich.
Ich sag's mal so, es ist DFB-Pokal, wir werden das auf jeden Fall gewinnen, glaube ich, weil wir einfach besser sind als die, aber ich glaube, wir werden uns nicht so verausgaben, ich sehe uns nicht so weit, dass wir da vor dem nächsten Spiel, was ja relativ bald schon wieder ist, so viel Kräfte herschenken werden. Ich glaube, es wird ein, ja, ich glaube, wir kassieren wieder kein Tor, es wird ein 2-0.
Gut.
Und dann am 28. September spielen wir wiederum 15:30 zu Hause gegen Wolfsburg. Mhm. Ja, bye.
Ja, mei.
Was boxen. Wir haben auch gewinnen und dann wird es erst, also denke ich mal, dann die Woche drauf wird es erst richtig spannend, weil da spielen wir in Manchester, aber vorher werden wir uns wahrscheinlich nochmal hören.
Genau, mit der 50. Folge und einer super krassen Verlosung und einfach super krassen Themen.
Nicht Verlosung, Nico.
Stimmt.
Premierung. Wie du es gesagt hast. Also, schickt uns eure Sachen, seid kreativ, macht Fotos, nehmt Audios auf, schickt uns Gedichte, Versucht einfach, was ihr wollt. Ihr werdet schon irgendwas Cooles machen. Macht ein Foto von euch an ungewöhnlichen Orten, wo ihr uns hört. What the fuck do I know? In der Kurve. Die besten Sachen werden wir prämieren mit einer DVD Mir San Champions vom FC Bayern.
Ja, das finde ich total cool. Finde ich echt gut.
Ja, ich auch. Nico, vielen Dank an dich nochmal für die Homepage. Ich bin wirklich total begeistert und da habe ich Pipi in den Augen.
Sehr schön.
Ciao, Leute.
Auf Wiedersehen.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.